Wie kommst du schlank durch die Weihnachtstage und wie kannst du dich so aufstellen, dass die Weihnachtszeit nicht mit Angst und Besorgnis umfasst ist, sondern ganz im Gegenteil, du die schönen Tage des Jahres tatsächlich genießen kannst, auch aus Sicht der eigenen Fitness her. Genau das ist das Thema für diese Podcast-Episode und ich würde sagen, wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter. Ein nachträgliches, wie sagt man denn? Nee, sagt man irgendwas? Alles Gute zum Nikolaus. Ich hoffe, du hast einen schönen Nikolaus. Ich hoffe, du hast die ersten Advents- und Dezembertage schön und wohlgenährt verbracht. Die 90-Tage-Challenge ist jetzt gerade vorbei und just diesen Morgen, in dem ich jetzt gerade hier diese Podcast-Episode aufnehme, bin ich all die vielen Transformationen durchgegangen, so viele unglaubliche Geschichten. Es gibt sogar ein, das werden wir wahrscheinlich später irgendwo mal veröffentlichen, dann gibt es später auch auf YouTube, glaube ich, ab nächster Woche, eine Undercover-Doku, in Anführungsstrichen, einer Challengerin, das gab es auch noch nie, die den ganzen Prozess begleitet hat und das Ganze, oder eine objektive Berichterstattung, die dann doch sehr emotional geworden ist, eine Berichterstattung jedenfalls aufgenommen hat. Und das sind so alles schöne Dinge, mit denen ich mich heute Morgen befassen durfte. Hier an dieser Stelle nochmal gleich der Hinweis, die nächste, nach der Challenge ist vor der Challenge, das ist klar. Und auch wenn es jetzt erstmal um ein ganz anderes Thema gleich gehen soll, wenn du in der Januar-Challenge dabei sein möchtest, ab dem 17.12., das ist der nicht der nächste Samstag, sondern der Samstag in einer Woche, ab 9 Uhr geht's wieder los. Die Anmeldung zur Neujahres-Challenge, die Challenge selbst beginnt dann erst ab 1.1. Nur die Anmeldung ist jetzt schon am 17.12., damit du deinen Platz nicht nur sicher hast, sondern auch deine Hausaufgaben machen kannst, wir dir alle Materialien zusenden können und du dich dann gut über die Weihnachtstage, über die wir jetzt gleich sprechen werden, aufstellen kannst und wir dann gemeinsam ab dem Januar, ab dem 1. Januar 2023, crazy, so richtig Butter bei die Fische machen. Darum soll es jetzt gehen, Weihnachten, ganz vorab, ich werde hinten raus noch ein bisschen über was Persönliches sprechen und zwar über meinen Status als Athlet, wie meine Pläne aussehen, warum ich auf die Bühne gehen möchte und wie der Weg dorthin aussieht. Denn ich hatte das die letzten Podcast-Episoden immer mal wieder angeschnitten und viele von euch haben mich kontaktiert per Instagram und gefragt, hey, wie ist dein Trainingsplan? Wie denkst du darüber? Manche haben sich auch etwas, wie soll ich sagen, negativ darüber geäußert. Und ich möchte das ganze Thema einfach heute aufrollen und eigentlich möchte ich es schon die ganze Zeit machen und darüber reden, aber auf der anderen Seite ist das so unwichtig, weil es halt irgendwie mich betrifft und nicht zu 100% diesen Podcast betrifft oder grundsätzlich unsere Arbeit, die wir intern leisten, sowohl im Coaching mit der 90-Tages-Challenge als auch natürlich das Ganze, was Quantum betrifft. Nichtsdestotrotz, ich möchte heute im Anschluss darüber reden und falls dich das interessiert, falls du an diesem Weg interessiert bist, ich werde alles darüber verraten. Vorab möchte ich jedoch über das jetzt wichtige Thema sprechen, denn ich werde mich auch kurz fassen, denn das ist eine Podcast-Episode, die es die letzten Jahre immer wieder zu Weihnachten gibt. Einfach, weil ich natürlich immer wieder die gleichen Ansätze sehe, immer wieder die gleichen Strategien und immer wieder die gleichen Besorgnisse vieler Athletinnen und Athleten bzw. Leserinnen und Leser mitbekomme, die einfach unfassbar Angst haben vor dieser eigentlich doch so schönen Weihnachtszeit. Und das Witzige ist, diese Angst ist absolut in Anführungsstrichen gerechtfertigt, also eine ungewollte, ungeplante Gewichtszunahme, denn tatsächlich sind wir deutschen Weltmeister. Nicht im Fußball, das ist ja kläglich in die Hose gegangen, die Nummer, auf allen Ebenen mehr oder weniger. Ja, war ein Trauerspiel. Aber wir Deutschen sind Weltmeister im Gewicht zunehmen über Weihnachten. Daraus schlussfolgert sich auch, dass wir ziemlich gut im Abnehmen danach sind, beziehungsweise dass danach ein ziemlich großer Drop kommt. Aber was die reine Gewichtszunahme angeht, liegen wir international weltweit an der absoluten Spitze. Auch hier, du als fleißiger Podcast-Zuhörer weißt natürlich, dass eine Gewichtszunahme nicht immer gleich eine Fettzunahme bedeutet, sondern auch viel gehaltenes Wasser beziehungsweise einfach grundsätzlich mehr Nahrung im Magen-Darm-Trakt, was natürlich auch dafür sorgt, dass wenn wir mehr gegessen haben, dass wir einfach schwerer sind, weil wir mehr zu verdauen haben. Und nur weil das Gewicht auf der Waage mal nach oben springt, heißt das nicht, dass wir sofort kugelrund geworden sind und unsere Fitnessreise für immer verloren ist. Nein, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz hier drei wichtige Gedanken, die dich hoffentlich ein bisschen reinwaschen werden, was das Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit über die Weihnachtstage angeht. Punkt Nummer 1, Gedanke Nummer 1 ist die feste Erlaubnis von mir als Fitnessguru, in Anführungsstrichen, dass du zu Weihnachten bitte dich auf gar keinen Fall restriktieren solltest. Obwohl wir diese Statistik haben, ist es aus meiner Erfahrung und all dem, was ich aus der wissenschaftlichen Literatur gelernt habe, absolut destruktiv, sich über die Weihnachtstage in irgendeinem Verzicht zu üben. Weihnachten ist nicht alle Tage im Jahr. Und ja, das gilt für durchaus viele Events. Ostern, Neujahr, Geburtstage, Hochzeiten, Kindergeburtstag, Feten, weiß der Geier was. Aber Weihnachten hat dann dennoch eine ganz besondere Stellung. Und es ist halt hier bei uns in den Breitengraden relativ kühl, dunkel, eklig, während wir auf der anderen Seite hoffentlich mit unseren liebsten Menschen zusammenkommen. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass man in einem kleineren, familiären oder liebevollen Umfeld, egal ob es die Familie oder die Freunde oder der Partner und die Partnerin sind oder wer auch immer, die Möglichkeit hat, eine schöne Zeit zu genießen, dann sollte das Thema Fitness komplett ignoriert werden. Ich sage nicht damit, dass du dich wie ein Loch zusaufen sollst und dich über den Hunger hinaus zufressen solltest, bis es dir wirklich gar nicht mehr gut geht und du dich übergibst. Ja, manchmal mögen es die Leute ja, mir meine Worte im Mund umzudrehen und mich absichtlich misszuverstehen. Das meine ich damit natürlich nicht. Was ich damit meine ist, dass du mit Freude auf den Weihnachtsmarkt gehen solltest, dass du auch mal einen Glühwein trinken kannst, dass du ein paar Weihnachtsmänner zerstören kannst, dass du beim Festessen viel Rotkohl essen kannst, Braten essen kannst, ganz vegetarische, vegane Gerichte oder was auch immer und dich mal so richtig schön voll frisst. Denn diese 4, 5, 6 oder 7 Tage im Dezember, die sind nicht das Problem. Das ist nicht der Grund, warum unsere Fitnessreise vielleicht nur mittelmäßig vorangeht oder warum wir uns grundsätzlich überhaupt erst in der Position befinden, uns mit dem Thema befassen zu müssen. Es sind die anderen 360 Tage im Jahr. Und wenn wir das runterbrechen, sind diese Weihnachtstage irgendwie 1,4% des Jahres und die anderen 98,6%, die überwiegen selbstverständlich. Und ich kann dir hier an dieser Stelle nur einhämmern und dir mit auf den Weg geben. Es gibt keinen Blumentopf dafür, wenn du dich in einem übertriebenen Verzicht über Weihnachten übst. Gibt's nicht. Ich persönlich habe das jahrelang geglaubt. Ich dachte, okay, ich mache dieses Fitnessding, ich will unbedingt Fitnessmodel werden, dann war ich auch Fitnessmodel und ein Fitnessmodel reißt sich zusammen und isst keine bösen, verbotenen Lebensmittel wie Schokolade und Süßigkeiten und überhaupt dies und jenes sollte auch nicht gegessen werden und Kuchen und Stolle und Marzipan ist alles für schwache Menschen, die sich nicht zusammenreißen können. Und ich war da so ein bisschen auch eklig stolz drauf, das gebe ich an dieser Stelle auch gerne zu, vor Jahren, weil ich jung und naiv war, in Anführungsstrichen, und heute kann ich nicht nur sagen, dass es ein völliges Arschlochverhalten ist, so zu denken und auf der anderen Seite, dass es überhaupt nichts bringt. Es bringt wirklich überhaupt nichts. Es hat meiner Fitnesskarriere weder geschadet, die letzten Jahre, dass ich sehr viel gegessen habe, noch auf der anderen Seite hat es meine Fitnesskarriere beflügelt, wenn ich mich in diesem Verzicht geübt habe und in bestimmten, das war ein Glück nicht in vielen Fällen, aber hin und wieder zum Beispiel auch mal Nein gesagt habe, wenn meine Oma leckeren Käsekuchen gebacken hat zu Weihnachten, wenn es leckere Rouladen gab, die sie mühevoll über Stunden lang zubereitet hat. Und heute ist es alles zu spät. Meine beiden Großeltern, also meine beiden Omas leben zwar noch, aber die eine nicht mehr ganz so lange. Und die ist auch geistig und körperlich nicht mehr in der Lage, das zuzubereiten. Und ich würde es mir bis heute nicht verzeihen, wenn... Also ich sehe es heute ein bisschen anders und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wenn entweder du oder deine liebsten Personen sich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe geben, etwas Liebevolles zuzubereiten über Stunden und da viel Liebe in ein Gericht reinfließt und dann Nein zu sagen, das ist wirklich, der Einzige, der darunter leidet, bist du. Du kriegst ja keinen Blumentopf dafür, du kriegst ja keinen Bonus dafür, deine Fitnessreise wird nicht besser dadurch, du wirst dir keinen unfairen Vorteil dadurch erarbeiten, du bist nicht der Krasseste oder die Krasseste, weil du jetzt hier Nein sagst. Du bist einfach nur auf den Kopf gefallen, um es mal milde auszudrücken. Und im großen Kosmos der Dinge kann man sich, oder andersrum, man kann sich für diesen wenigen oder für das Wenige, was man daraus gewinnt, kann man sich nichts kaufen. Davon gibt es nichts. Und diese, die, um 5% besser zu sein über Weihnachten oder 5% besser auszusehen oder 5% oder nicht Fett anzusetzen, kann man 95% Lebensqualität auf dem Weg währenddessen verlieren. Und das ist viel bitterer. Was aber im Umkehrschluss hoffentlich stattfinden würde, deswegen setze ich mich ja immer so stark und auch emotional ein für eine möglichst flexible Ernährung ohne jegliche Verbote. Und das zählt auch dazu, dass man mal sich richtig vollfressen kann und auch mal im Food-Koma liegt sozusagen. Das ist paradoxerweise häufig das genaue Gegenteil mit sich bewirkt. Man wird feststellen, aha, den Großteil des Jahres trainiere ich hart und progressiv. Ja, ich achte schon auf meine Ernährung, ich ernähre mich vollwertiger, ich esse mehr Gemüse, ich esse grundsätzlich weniger Kalorien, ich schlafe mehr, ich bewege mich mehr, ich gucke mir selbst auf die Finger, ich versuche ehrlich mit mir selbst zu sein, ich mache meine 90-Tage-Challenge mit oder dies oder jenes und irgendwie entwickeln sich Dinge dann langfristig trotzdem in die richtige Richtung. Und dann wird der Moment kommen müssen, wo dann die letzte Skepsis fällt, das letzte schlechte Gewissen aufgelöst wird, wenn man dies oder jenes ist. Wenn man am eigenen Leibe erfährt, dass man sich mal so richtig gehen lassen kann, mal all die Dinge isst, die die sonstige Fitnessblase als verboten und als schlechte Lebensmittel ansieht und am nächsten Tag es einfach weitergeht, die Welt nicht untergegangen ist, du wieder im Training bist, dich wieder strukturierter ernährst und alles seinen gewohnten Gang geht und du nicht zurückfällst, du nicht gestorben bist, sondern ganz im Gegenteil, du noch merkst, wie du über die nächsten Monate und Jahre sogar nur noch besser und noch besser und noch besser wirst, weil du immer mehr Muskelmasse über die Jahre aufgebaut hast, weil du immer mehr Feintuning in der Ernährung geschafft hast zu implementieren, weil du immer mehr über dich und deine Essgewohnheiten gelernt hast, bessere Anpassungen in der Lage bist zu integrieren in dein Leben und. Und ich lache mich im Grunde immer schlapp, weil egal, wo ich an solchen Weihnachtsfeten, Feiern oder Zusammenkünften teilnehme, ich bin immer der, der am meisten isst. Da kannst du die Uhr nachstellen, wenn's Yard aufkreuzt, dann wird gegessen. Natürlich, ich bin auch der, der am meisten trainiert. So, und das geht auch selbstverständlich Hand in Hand. Aber dann gucken die Leute immer so, das kannst du essen, mach das nicht dick, baut das Muskeln, das ist immer die beste Frage, baut das Muskeln auf? So, nein, aber es schmeckt lecker. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Und, also, das sind so ganz typische Dinge und dann denke ich mir, ja okay, aber du darfst es essen, aber ich darf es nicht essen oder was? Bin ich jetzt ein besserer oder ein schlechterer Mensch als du? Weiß ich nicht genau. Danke, du brauchst dir keine Sorgen um mich machen, mir geht's gut. Komm, lass uns eine Runde Kniebeugen um die Wette machen, wer mehr schafft. Ich bin trotzdem fitter als du. Okay, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen reingesteigert. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Jetzt Punkt Nummer 2 und das ist quasi damit möchte ich eine weitere Frage beantworten beziehungsweise eine weitere Sorge. Was ist denn jetzt das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Und hier gibt es eine wunderbare Studie der Forscher Ott et al. Aus dem Jahr 2018. In dieser Studie hat man Probanden über 7 Tage aktiv in einen Kalorienüberschuss versetzt, während ihnen gleichzeitig geraten wurde, sich so wenig wie nur möglich zu bewegen. Also möglichst faul sein, überhaupt keinen Sport machen und diese 1000 Kalorien, die kamen nicht irgendwie aus Gemüse oder Protein zustande oder sonst was an guten Lebensmitteln, sondern aus reiner Schlagsahne. Der Kalorienüberschuss wurde bewerkstelligt durch reiner Schlagsahne. Das heißt, diese Menschen waren über 7 Tage in einem Kalorienüberschuss konstant von 1000, sprich am Ende von insgesamt 7000 Kalorien. Was ist jetzt wirklich passiert? Ist das jetzt 1 Kilogramm Fett, was dazugekommen ist? Weil das wäre ja die Mathematik. Ja? Man muss im Kalorienüberschuss von 7000 Kalorien sein, um 1 Kilogramm Fett zuzunehmen, beziehungsweise man muss in einem Kaloriendefizit von 7000 Kalorien sein, um 1 Kilogramm Fett zu verlieren. Die Realität sieht dann meistens mal ein bisschen anders aus. Was passiert ist, die Probanden haben im Durchschnitt 900 Gramm an Gewicht zugenommen. Das geht ja jetzt quasi schon Richtung diese 1 Kilo. Aber diese 900 Gramm haben sich zusammengesetzt aus nur, in Anführungsstrichen, 500 Gramm Fett und 400 Gramm Magermasse, beziehungsweise fettfreier Masse. Was ist jetzt alles fettfreie Masse? Darunter zählt Muskelmasse, darunter zählt gehaltenes Wasser, dadurch entstandene volle Glykogenspeicher und. Also die Magermasse, die fettfreie Masse hat sich um 400 Gramm erhöht, während sich die Fettmasse, also das, was wir eben nicht wollen, um 500 Gramm erhöht hat. Jetzt stell dir mal vor, du bleibst weiterhin aktiv, dein Kalorienüberschuss besteht nicht nur aus Schlagsahne, sondern vielleicht aus Proteinen, aus Kohlenhydraten, aus Rotkohl, aus Grünkohl, aus Knödeln, aus Kartoffeln. Du bewegst dich weiterhin, du machst lange Spaziergänge und du bist weiterhin aktiv im Krafttraining. Da wird genau nichts passieren. Ja, das Gewicht auf der Waage kann mal kurz nach oben schnellen, weil du mehr Wasser ziehst, weil du mehr Kalorien gegessen hast und weil du grundsätzlich mehr Nahrung mit dir im Magen herumträgst. Du wirst aber nicht deine Fitnessreise ruinieren, nicht unnötig viel an Fett zunehmen. Und im schlimmsten Falle reden wir hier, wenn man dieses Szenario mal nachahmen würde, von vielleicht 400-500 Gramm reinem Fett. Nicht die Welt. Und auch das wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Punkt Nummer 3, Gedanke Nummer 3, und das ist im Grunde der abschließende Punkt für diese Podcast-Episode. Was kann ich jetzt aber tun, wenn diese ersten beiden Punkte trotzdem nicht auf mich zutreffen und ich aktiv Schadensbegrenzung betreiben möchte? Hier gibt es eine ganz einfache Strategie. Meine Annahme bzw. die Grundannahme ist ja, dass solche Tage immer auf ein, in Anführungsstrichen, Event hinauslaufen. Ja, man ist ja nicht den ganzen Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Man zelebriert ja nicht den ganzen Tag den Weihnachtsabend. Das ist ja meistens, dass man irgendwie am Nachmittag oder vielleicht am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag entweder abends oder mittags zusammenkommt und dann eine große Mahlzeit in Gesellschaft isst und dann trennen sich die Wege ja auch wieder normalerweise. Das Ziel kann es jetzt nun sein, links und rechts um die Mahlzeit, also vor und nach der Mahlzeit herum, so wenig wie nur möglich Kalorien zu konsumieren, damit wir das übergeordnete Ziel, einen massiven Kalorienüberschuss, vermeiden. Gleichzeitig lohnt es sich durchaus, auf die Proteinzufuhr zu achten, denn die Protein ist nach wie vor der Makronährstoff mit dem höchsten Kalorienverbrauch, sprich Stichwort Thermic Effect of Food. Also hier werden am meisten Kalorien verbraucht, einfach nur durch die Aufnahme des Proteins sozusagen, also dass es aufgespalten wird, in die Aminosäuren verwertet werden kann, verbraucht der Körper hier am meisten Kalorien. Von daher lohnt es sich sowohl aus Muskelaufbau bzw. muskelschutztechnischer Sicht hier mehr aufs Protein Wert zu legen, als auch um den Thermic Effect of Food nach oben zu treiben. Was ich mache, ist es grundsätzlich erstmal zu fasten, einfach nicht zu essen, einfach den Magen leer zu lassen und mir all die Kalorien für den Abend offen zu halten. Dann trinke ich also einmal um 12 Uhr und einmal um 16 Uhr einen großen Proteinshake mit ungefähr 50 Gramm. Das hilft mir, schon mal einen großen Vorsprung bei meiner Proteinzufuhr zu haben, damit ich am Tagesende auf mehr als nur genügend Protein gekommen bin. Das ist der wichtigste Faktor beim Protein grundsätzlich, ja, dass wir am Ende des Tages auf genügend Protein insgesamt gekommen sind. Plus, ich unterdrücke damit nochmal ein bisschen meinen Hunger. Wenn wir jetzt darüber sprechen, zweimal einen großen Shake, 50 Gramm macht insgesamt 100 Gramm, dann reden wir von einer ungefähren Proteinaufnahme von roundabout 80 Gramm Protein, die wir dann an dem Tag bereits zu uns genommen haben. Das heißt, es ist schon mal eine ganze Menge. Für die Ladies ist das wahrscheinlich schon, ja, sowas 75% des Tagesbedarfs dadurch abgedeckt ist. Und bei uns Männern ist das je nach Körpergewicht und auch Körpergröße, ja, 50%. 50 bis, also um die 50%, roundabout. Die Hälfte des Proteins schon abgedeckt, das passt. Und all das, während wir bisher nur, jetzt kommt es auf das Protein selbst an, diese Werte zählen jetzt auf das Isoway von Quantum ab, haben wir dann in dem Moment 360 Kalorien zu uns genommen. Also 360 Kalorien müssen von unserem Konto abgezogen werden, während wir gleichzeitig 80 Gramm Protein zu uns genommen haben. Jetzt haben wir quasi noch jede Menge Kalorien offen. Je nachdem, wie groß, wie schwer man ist und sich der insgesamte Kalorienverbrauch zusammensetzt, haben wir je nach individueller Ausgangslage trotzdem locker noch zwischen 1500 Kalorien bis wahrscheinlich sogar 3000 Kalorien offen, die wir dann in einer Mahlzeit zu uns nehmen können, um unsere Erhaltungskalorienmenge nicht zu überschreiten. Ja, also das sind jetzt Überschreiten. Das sind jetzt keine Kalorienangaben, die jetzt für das Kaloriendefizit gelten, aber selbst die Ladies werden in aller Regel, Ausnahmen bestätigen Regel, aber bei den allermeisten wird der Kalorien- oder die Erhaltungskalorienmenge nicht unter 1800 oder gar 2000 Kalorien liegen. Wenn du dann selbst noch in dem Fressen bist oder in dem Essen bist, kannst du zudem nochmals vermehrten Fokus darauf legen, dass du primär Proteine und primär Kohlenhydrate isst. Das entspringt einfach daher, dass diese beiden Makronährstoffe auf der einen Seite am sättigsten sind und auf der zweiten Seite hier den größten Thermic Effect of Food haben. Den niedrigsten Thermic Effect of Food hat Nahrungsfett. Nahrungsfett kann je nach Quelle zwischen 100-98% direkt aufgenommen werden und verwertet werden vom Körper. Das heißt nicht, dass es sofort dick macht. Es heißt nur, dass der Körper die Kalorien zu 100% oder sogar also von zwischen 100-98% verwerten kann. Beim Protein liegt dieser Wert nur bei 70-80% und bei Kohlenhydraten zwischen 90-95%. Also roundabout, Pi mal Daumen, 90%. Das heißt, wir werden auf der einen Seite mehr Kalorien verbrennen, wenn wir uns primär auf Protein und Kohlenhydrate fokussieren und versuchen, so wenig wie nur möglich Nahrungsfett zu uns zu nehmen, während wir auf der anderen Seite dadurch deutlich gesättigter sind und die beiden Makronährstoffe essen, die die geringste Kaloriendichte haben. Nahrungsfett, bekanntlicherweise, hat 9 Kalorien je Gramm, während Kohlenhydrate und Protein nur 4 Kalorien je Gramm haben. Sprich, die Gefahr, uns zu überessen, kalorientechnisch, ist hier deutlich geringer, wenn wir den Fokus primär auf Kohlenhydrate und Proteine legen. Das reicht, wenn du mit deinen Augen das abwiegst. Wenn du einfach ein bisschen darauf achtest, vielleicht nicht ganz so viele Soßen auf dem Teller zu packen, vielleicht nicht ganz so viel Schokolade zu essen und grundsätzlich versuchen, all die super fettreichen Lebensmittel eher zu minimieren. Das heißt nicht, und das sage ich damit nicht, dass Nahrungsfett schlecht ist. Das stimmt nicht. Wir brauchen alle Makronährstoffe für einen gesunden und funktionierenden Organismus. Und Nahrungsfett ist extrem wichtig für den Zellschutz, für die Hormonbildung und. Darüber haben wir auch in der Vergangenheit schon oft gesprochen. Nur, wenn es darum geht, dass man halt keine genaue Kontrolle darüber hat, wie viel Nahrungsfett man jetzt tatsächlich zu sich nimmt, denn es wird sehr schwer mit dem Auge zu erkennen und zu erahnen zu sein, ob man jetzt 20 oder 40 Gramm Soße vielleicht auf dem Teller hat. Das kann hier aber tatsächlich eine ganze Menge ausmachen, wenn es um die Kaloriendichte unserer aufgenommenen Mahlzeit geht. Also, wenn du einfach ein bisschen darauf achtest, primär Kohlenhydrate und Proteine zu essen, solltest du auf der sicheren Seite sein. Yes, und das ist es, wie du Weihnachten easy peasy überstehen wirst. Du bewegst dich weiterhin, du trainierst weiterhin, du nimmst all diese Kalorien direkt als Energie für dein Training, gehst ins Fitnessstudio, packst ein paar Gewichte rauf, trainierst härter und intensiver als sonst, weil du einfach einen großen Kalorienüberschuss zur Verfügung hast. Und dann geht das Leben auch wieder weiter und du hattest eine schöne Zeit, du hast kein schlechtes Gewissen gehabt und alles geht weiterhin seine Wege. Nochmal zusammenfassen, Punkt Nummer 1. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aus unterschiedlichen Faktoren sich an Weihnachten an einem übertriebenen Verzicht zu üben. Mach das nicht. Punkt Nummer 2. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Du wirst in einem Kalorienüberschuss sein und ein bisschen Fett zunehmen. Das Gewicht, was auf der Waage nach oben geht, wird nicht reines Körperfett sein, sondern wird sich wahrscheinlich zu fast 50-50 aus zugenommenem Fett zusammensetzen, aber vor allem auch aus volleren Glykogenspeichern, gehaltenem Wasser und einfach mehr Nahrung, welche sich in unserem Körper befindet und vielleicht sogar ein bisschen neue Muskulatur. Und Empfehlung Nummer 3, wenn du aktiv Schadensbegrenzung betreiben möchtest, ist einfach nichts drumherum, beziehungsweise versuch mit dem intermittierenden Fasten deinen Hunger so lange, wie es nur geht, nach hinten hinaus zu zögern. Ernähre dich dann bis dann zur Hauptmahlzeit nur von großen Proteinshakes, denn auf der einen Seite bekommen wir hier viel hochwertiges Protein, während wir auf der anderen Seite sehr wenig Kalorien konsumieren. Und dann haben wir für das Festessen, für das große Schlachtfressen in Anführungsstrichen, trotzdem noch immer easy peasy zwischen wahrscheinlich eher 1600, 1700 bis 3000 Kalorien offen, ohne in einem Kalorienüberschuss zu sein. Und das bedeutet auch noch immer nicht, da hat man immer noch einen riesengroßen Puffer, bis man in einem großen Kalorienüberschuss ist. Also da könnte man immer noch 500 Kalorien on top rechnen und dann ist man vielleicht in einem moderaten Kalorienüberschuss. Und der wird einen Tag wird es überhaupt nichts machen. Die Thermogenese geht nach oben, wir bewegen uns am nächsten Tag mehr und. All diese Dinge, all diese Effekte passieren ja auch, wenn wir mehr Kalorien essen. Und nicht jeder Kalorienüberschuss ist sofort in der realen Welt ein sofortiger Kalorienüberschuss, der sofort in die Hüften und ins Fettgewebe geht sozusagen. Vorher passieren auch noch ein paar andere Prozesse. Und das Schöne ist ja, dass der Körper sich nicht verändern will. Er will weder Gewicht zunehmen und hat hier gewisse Mechanismen im Kaloriendefizit, um den Kalorienverbrauch zu senken, damit wir eben kein Körperfett aufgeben. Aber das Umgekehrte gilt ganz genauso. Unser Körper hat genau dieselben Mechanismen, nur dann diesmal umgekehrt, die uns davon abhalten sollen, an ungewolltem Gewicht zuzunehmen. Und das spielt uns hier vor allem über die Weihnachtszeige enorm in die Karten. In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes Weihnachtsfest, super wenig Verzicht und dass du dann voll durchziehst und dann wieder Butter bei die Fische machst, wenn es wieder an der Zeit ist, Butter bei die Fische zu machen. Und wer A sagt, muss bekanntlich auch B sagen. Damit sind wir beim Buchstaben B angekommen und das sind meine persönlichen Bühnenpläne für das Jahr 2020. Also jetzt geht's, Disclaimer, jetzt geht's ein bisschen um mich als Athlet. Der Content für diese Podcast-Episode ist damit geschafft. Ich möchte nur kurz aufklären, beziehungsweise vielleicht ein bisschen über meine Motivation sprechen. Wieso, weshalb, warum ich das auf der einen Seite mache und B, wie der Weg dorthin aussieht, was sich in meinem Leben geändert hat oder was ich glaube, was notwendig ist, um nächstes Jahr die mit Abstand beste Form meines Lebens zu erreichen, ob ich jetzt mit Anabolika angefangen habe und wie es auch danach wieder weitergeht. Das sind dann doch einige oder einige, das sehr brennend interessiert. Also ganz vorweg, ich werde niemals Anabolika nehmen und ich habe mich ja schon fast, da muss ich mich fast persönlich angegriffen fühlen, denn das nur, wenn ich sage, ich möchte auf eine Natural Bodybuilding Bühne gehen, dass ich auf einmal mit Anabolika anfange und ja, vollkommen richtig, nur weil Naturalverband draufsteht, bedeutet das doch lange nicht, dass Naturalverband drinnen steckt, beziehungsweise dass alle Athleten zu 100% natural sind. Das war die Leidensgeschichte im Jahr 2021 mit Mike, als er auf der Bühne war, im Schwergewicht, einfach weil er so groß ist. Und dort war er tatsächlich einer, der bis auf die Ohren voll auf Anabolika war und dann auch den Test verweigert hat und dann fliehend vom Wettbewerb weggerannt ist, damit sie ihn nicht überführen können. Er und sein Coach sind wirklich wie kleine Kinder weggerannt, über den Sportplatz geflüchtet, über den Zaun geflüchtet. Der Dopingkontrolleur ist ihnen noch hinterhergerannt, aber es waren da schon zwei ganz schön große Ochsen. Und dann hat das irgendwann auch aufgegeben. Das heißt, das ist natürlich vollkommen zu Recht und der Missglaube ist auch vollkommen zu Recht. Nicht jeder, der natural sich auf die Fahne schreibt und an einem Naturalwettbewerb teilnimmt, ist natural. Das ist ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Es gab dieses Jahr, bin ich auch wieder sehr emotional geworden. Und zwar gibt es einen, je nachdem, wie tief man in dieser Bodybuilding-Szene drin ist, einen Schweizer Natural-Bodybuilder, der sehr viel Natural-Wettbewerbe bestritten hat und da sehr erfolgreich war und wirklich einfach so extrem aussieht, einfach so krass aussieht, so weit weg entfernt von allem, wo ich jemals glauben würde, dass es möglich ist, wo ich niemals hinkommen werde und wo auch in all den Jahren, in all den 100.000 Fitness-Überathleten nie im Ansatz irgendeiner hingekommen ist, der wurde des Steroidkonsums überführt. Und zwar, wenn man in so einem Naturalverband einmal angemeldet ist und dann auch sehr gut abschneidet, gibt es hin und wieder unangekündigte Dopingkontrollen. Das hat auch Mike Ende letzten Jahres gehabt. Da stand dann sonntags, nachmittags, jemand vor der Tür und hat gesagt, hallo Herr Sperlich, wir machen jetzt einmal eine Pinkelprobe und ich will gucken, ob du on bist oder ob du nicht on bist. Und ich war super überrascht, weil wow, die kommen sogar an einem Sonntag vorbei. Damit rechnet ja niemand jemals damit. Und jedenfalls dieser besagte Schweizer, der wurde so überführt und hat sich geweigert, einen Test zu machen. Denn dann wäre rausgekommen, auf welchen Substanzen er alles zu diesem Zeitpunkt gegeben ist. Und bis zum letzten Moment ist er natürlich natural gewesen und es gibt auch eine andere Wissenschaft, also eine andere Supplement-Marke, die sehr viel mit Wissenschaft und mit Athleten wirbt und das auch cool machen. Und das ist einer der Frontgesichter dieser Marke. Ja, und da war ich dann ziemlich sauer, denn ich war mir schon jahrelang sicher, dass dieser Athlet eben nicht natural ist, aber alle netti bis zum Schluss und Fitness ist immer noch ein verheuchelter Misthaufen. Das wird sich einfach nie ändern, aber es, wie gesagt, ist ein komplett anderes Thema, das Anabolika-Thema. Auch jetzt wieder vor kurzem kam, ich weiß nicht, ob du den kennst, Liver King. Also Liver King läuft aus allen, also links und rechts aus den Ohren raus mit Anabolika. Das ist so, es ist immer das Gleiche. Die Leute fangen alle mit Anabolika, die Leute sehen extrem krass aus und spielen dann auf den Teil ab, der Teil der Leute, die Fitness machen, die halt noch keine Erfolge haben, die eine mangelnde Selbstdisziplin haben und vor allem auch die nicht den Zugang zu dem sehr guten Wissen haben und machen dann ganz komische, extreme Sachen und sagen dann, es ist meine komische, extreme Sache, nicht das Anabolika, was mir erlaubt hat, so unmenschlich viel Muskelmasse aufzubauen oder so unmenschlich definiert zu sein. Und du musst einfach nur das machen, was ich mache, und dann funktioniert das schon. Und dieser Liver King, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt, das ist ein Big Deal, eine große Sache in Amerika, der macht die schrägste Diät von allen, eine Carnivore-Diät. Und noch roh Carnivore. Also isst rohes Fleisch, rohe Leber, Bullenhoden, Innereien, Gehirn, all diese ganzen Sachen und schwört drauf, deswegen bin ich so gut in Shape, deswegen habe ich so viel Muskelmasse aufgebaut, du musst leben wie ein Steinzeitmensch, was wirklich wissenschaftlicher kompletter Bullshit ist, was so viel widerlegt wurde und niemand weiß, wie sich Steinzeitmenschen ernährt haben, und das ist kein Indiz dafür, dass man wie ein Jäger und ein Sammler aussieht, wenn man sich so ernährt, wie sich angeblich Jäger und Sammler, also wie wir uns zu Zeiten der Jäger und Sammler ernährt haben. Völliger Humbug, gibt es auch einen riesengroßen Blogartikel von mir davon auf Phantom. Und der nimmt so viele verbotene Substanzen wie 7, 8, 9 Stück und hat immer wieder gesagt, ich bin natural, das ist die hundertprozentige Wahrheit in Podcasts, dies und jenes. Anderes Thema. Jetzt habe ich ein bisschen in Rage geredet. Ich werde niemals Anabolika nehmen. Warum eigentlich nicht? A, die Ethik, und B, weil ich weiß, dass ich davon nicht mehr loskommen würde. Ich bin so vom Herzen verpflichtet, natürlich das Beste aus sich herauszuholen. Und ich weiß ganz genau, und es tut mir so leid, weil ich so viele junge Leute im Studio sehe. Sorry, dass ich jetzt so sehr abdrifte, aber es ist ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ich komme auch noch gleich darauf zu sprechen. Aber vielleicht kannst du deswegen nachvollziehen, warum es mich so ein bisschen noch trifft, wenn jemand sagt, dass ich Anabolika nehme oder dass ich ernsthaft auf den Gedanken käme, mit Anabolika anzufangen, nur weil ich vielleicht ein neues körperliches Ziel habe. Ich sehe bei uns im Goldschirm in Berlin sind so viele junge Burschen, 20, 21, sind alle drauf. Und der eine von denen, der hat, dann über zwei Ecken kriegt man sowas ja auch mit, und die Leute reden ja auch irgendwie am Arsch, also da, wo der dann die Spritze ansetzt, so viele Narben, dass er nicht mehr weiß, wo er die Nadel ansetzen soll. Ich meine, du bist irgendwie 20, 21 Jahre, das ist doch richtig traurig. Social Media hat so viel kaputt gemacht und so viele Leute sind so voller Unsicherheit und haben so ein komisches Bild davon, wie man irgendwie aussehen müsste, dass man in so jungen Jahren zu Anabolika greift. Und ich sage immer wieder, der wahre Schatz im Krafttraining und warum wir all das hier machen, Ernährung, Disziplin, Training, Selbstoptimierung, liegt nicht darin, dass wir irgendwann mal ein Sixpack haben, dass wir irgendwann mal ein bisschen dickere Arme oder breitere Schultern haben. Der wirkliche Schatz des Krafttrainings verbirgt sich im Inneren, weil man sich selbst so oft besiegt hat, weil man so viele Dämonen überkommen hat und so tief gegraben hat, dass man dann in Anführungsstrichen eine Erleuchtung hat. Aber wenn man immer diese einfache Pille nimmt, wird man diese Erleuchtung niemals haben. Man wird diese Erleuchtung niemals auf andere Lebensbereiche anwenden können. Und das ist das Schönste am Krafttraining. Dieser Schatz, der sich durch all die harte Arbeit oder den man sich durch all die harte Arbeit verdient hat, der einen irgendwann nach Jahren offenbart wird, wenn man einmal richtig durchgezogen hat, wenn man einmal den echten Preis gezahlt hat. Und das, bin ich der festen Meinung, wird man mit Anabolika nicht bekommen. So, Schluss mit dem Thema Anabolika. Nee, aber Punkt Nummer 2. Genau, das ist meine Ethik. Punkt Nummer 1, deswegen würde ich niemals Anabolika nehmen, weil ich im Herzen so sehr natural bin und so sehr dafür eingestanden bin. Und das würde ich mich niemals wagen, das zu tun. Und Punkt Nummer 2, bin ich der festen Überzeugung, dass ich da darauf hängen bleiben würde. Und es gibt immer den Joke, ne, eine Kur schadet nicht. Doch, vielleicht nicht körperlich, aber mental. Und wenn jetzt nächstes Jahr, nach 10 Jahren Krafttraining, eine Substanz in meinen Körper kommen würde, die es mir plötzlich erlaubt, nochmal 5, 6 Kilo neue Muskulatur aufzubauen, nochmal definierter zu sein, ich glaube, ich würde psychisch davon nicht mehr loskommen. Und ich bin happy mit dem, was ich erreicht habe. Ich bin zufrieden, was ich aus mir und meiner Genetik herausgeholt habe, auch wenn ich nochmal ein bisschen neugierig geworden bin. Das ist der ultimative Grund, warum ich es nicht machen würde. Und ich würde zum Junkie werden. Nicht, weil ich irgendwie anfällig für Süchte bin oder sowas, sondern weil ich auf einmal wieder so gut in dem bin, was ich so sehr liebe. Und so gut wie noch niemals zuvor. Und wahrscheinlich auch so gut, wie ich sonst nie hätte sein können. Und deswegen lieber erst gar nicht machen. weil dann begeben wir uns auf einen sehr dunklen Pfad und da gibt es dann kein Zurück mehr. Das ist dann die Büchse der Pandora, die einmal aufgemacht wurde. Jetzt aber der Grund. Warum tue ich mir das an? Warum möchte ich nächstes Jahr auf die Bühne gehen? Warum trainiere ich aktuell so viel? Warum bin ich wieder so besessen? Und es gibt eine Sache, eine Podcast-Episode, die habe ich, das ist die Podcast-Episode Nummer 152. Die da lautet ungefähr so, ein ehrliches Fazit nach 7,5 Jahren Krafttraining. Wenn ich mich recht entsinne, komme ich in dieser Podcast-Episode zu dem Fazit, dass A, die ersten Jahre im Krafttraining die Jahre sind, an denen am meisten passiert, an denen man am meisten rauskommen wird, an denen die meiste Veränderung passieren wird und dass danach sehr schleppend und sehr, sehr, sehr langsam gehen wird, weil wir halt einfach ein natürliches Oberlimit haben, wie viel Muskelmasse wir aufbauen können, beziehungsweise die Fortschritte so inkrementell werden, während gleichzeitig auf der anderen Seite der Input sich immer weiter erhöht, dass auch irgendwann einfach man sich die ernsthafte Frage stellen muss, lohnt es sich jetzt diesen Weg hier in dieser Form noch weiterzugehen? Und noch weiter zu pushen, denn ich muss immer mehr Aufwand betreiben, während meine Resultate immer kleiner werden und irgendwann steht das nicht mehr im Verhältnis. Das ist quasi das genaue Gegenteil des Pareto-Prinzips. Auf einmal musst du 80% mehr machen, um 20% mehr Resultate zu erhalten. Und ich bin quasi zu dem Fazit gekommen, dass, naja, jemand wie ich, der sehr gerne Krafttraining macht, der sich sehr intensiv beruflich damit auseinandersetzt, mit einer mittelmäßigen Genetik, es bis hierhin geschafft hat, dass ich glaube, dass natural das sehr gut gewesen ist und dass ich mich langsam damit abfinden muss, dass jetzt nicht mehr viel passiert. Und das sitzt mir bis heute so ein bisschen im Nacken, diese Podcast-Episode. Ich bin damit nicht ganz zufrieden mit dem, was ich gesagt habe, beziehungsweise mit dem Fazit, zu dem ich gekommen bin. Und ich erinnere mich, auch damals gab es relativ viel Tröstungsversuche von einigen Zuhörern, die gesagt haben, Seat, du siehst super aus, mach dir keine Vorwürfe, du hast super viel erreicht, du siehst nicht mittelmäßig aus, dies und jenes. Und ich komme im Grunde zu dem Fazit, was ich gerade eben schon angesprochen habe, dass ich nicht gewillt bin, diesen Mehrpreis zu zahlen, den es braucht, um noch mehr rauszuholen. Und das war für mich seitdem eine Ausrede. Denn wenn ich sage, es geht noch mehr, dann muss ich es beweisen. Weil alles andere ist Schall und Rauch. Und in dem Moment, oder seitdem lässt mich das nicht mehr los. Dieses, okay, ich habe gesagt, ich könnte wahrscheinlich mehr machen, aber ich bin nicht gewillt, den Preis zu zahlen. Und damit bin ich nicht zufrieden. Damit bin ich nicht happy. Und ich möchte mir, nur mir ganz alleine, es beweisen, dass tatsächlich noch einmal mehr geht. Und für mich sind viele Dinge im Leben Abenteuer. Die Selbstständigkeit ist ein riesengroßes Abenteuer. Fitness ist ein riesengroßes Abenteuer. Das Fitnessmodeling war damals ein riesengroßes Abenteuer. Aber was das Thema Fitness angeht, fehlt es mir, nur mir ganz alleine persönlich, als Athlet, rein als Athlet, nach diesem nächsten Gipfel, nach diesem einem letzten Abenteuer. Sicherlich, ich mache jedes Jahr fleißig meine 90-Tage-Challenge mit. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Und ich bilde mir ein, dass ich tatsächlich, was zumindest beweist, dass ich wirklich netty bin, ich sehe jedes Jahr besser aus. Ich schaffe es tatsächlich, mich noch jedes Jahr irgendwie zu steigern. Ich schaffe es noch immer, ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen und dadurch auch immer noch ein bisschen brachialer und definierter zu wirken. Dennoch fehlt dieses gewisse Etwas. Und eine 90-Tage-Challenge ist extrem aufregend, vor allem, wenn man es das erste oder das zweite Mal macht. Aber ich erinnere mich noch damals an meine Zeit beim Fitnessmodeln. Also, nee, andersrum. Ich möchte es anders erklären. Und zwar, bei der 90-Tage-Challenge bin ich der den anderen auf die Finger haut. Aber es gibt niemanden, der mir auf die Finger haut. Und auch viele haben unfassbar viel Verständnis dafür, wenn ich vielleicht nicht 100% Vollgas gegeben habe. Und ich möchte mich ein letztes Mal noch in dieses Fegefeuer begeben oder überhaupt einmal in dieses Fegefeuer begeben und mich wirklich, wie soll ich sagen, ja, nackt auf die Bühne zu stellen und bewertet zu werden und nochmal diesen einen Tag X zu haben, bis zu dem ich wirklich 100% alles gegeben haben muss. Und es wird verdammt schwer und es wird verdammt eklig. Und das ist es, was mich an dieser Sache so reizt. Nur das ganz alleine. Ich glaube nicht dadurch, dass irgendwas dadurch besser wird in meinem Leben. Ich weiß, dass es auch sehr schmerzhaft bis dahin sein wird. Aber ich kann ja sehr gut diäten. Ich habe sehr viel Erfahrung. Und ein letztes Mal noch einmal ein i-Tüpfelchen draufpacken. Ich werde nächstes Jahr 30 Jahre alt, danach habe ich auch 10 Jahre Krafttraining auf der Uhr und ich würde es bereuen, wenn ich es nicht einmal getan hätte. Was heißt das jetzt für mich in der Konsequenz? Was hat sich in meinem Leben grundsätzlich geändert? Ändert sich irgendwas dadurch? Ist irgendwas hinfällig geworden, was wir die letzten Jahre besprochen haben? Nein, ganz im Gegenteil. Ich mache nur einfach noch mehr von dem, was ich immer predige, was ich niedergeschrieben habe und was wir lehren. Das geht dann mittlerweile in der Form des Extrems und das ist das einzige Aber. Und das ist das einzige, wo ich mich außerhalb dessen bewege, was ich normalerweise predige und wofür wir normalerweise einstehen. Ich habe jetzt fast 9 Jahre Krafttraining auf der Uhr. Die eben angesprochene Podcast-Episode ist ungefähr knappe 1,5 Jahre mittlerweile auch schon wieder her. Und wenn du dich schon mit der Thematik der Hypotrophie genauer auseinandergesetzt hast, ist es notwendig, das Volumen über die Zeit zu erhöhen, damit der Körper dann die Notwendigkeit sieht, mit neuer Muskelmasse auf dieses erhöhte Volumen, auf die erhöhten Reize zu reagieren. Das ist der einzige Weg, um hinten raus noch Muskelaufbau zu forcieren. Das lässt sich jetzt allerdings nicht mehr mit 3 Trainingstagen abtrainieren, beziehungsweise es ist absolut sinnfrei, 3 Trainingstage zu haben und irgendwie 3 bis 4 Stunden im Fitnessstudio abzuackern, um das notwendige Volumen abzutrainieren, beziehungsweise über die Qualität des Volumens hinten raus im Training brauchen wir überhaupt nicht mehr sprechen, weil das wird für die Katz sein. Das heißt, was passiert ist, ich gehe jetzt tatsächlich aktuell 5-mal die Woche ins Fitnessstudio und das ist wirklich absolute Schmerzgrenze und ich freue mich schon, wenn das wieder vorbei ist. Ich habe mein großes Ziel, ich habe Freude im Training, verstehe mich da bitte richtig. Ich freue mich aber auch, wenn das wieder vorbei ist. Und es hat sehr wenig mit dem echten Leben zu tun, zumindest für mich und für mein Leben, wie ich es mir strukturieren möchte, mit einer Karriere, mit einem Vollzeitberuf, mit einer Partnerschaft und mit Freunden und Dingen, die grundsätzlich auch relevant im Leben sind und nicht nur mehr Muskelmasse sozusagen. Dennoch ist es das, was ich glaube, was notwendig ist, damit ich persönlich, nach 9 Jahren nochmal eine Schippe draufpacken kann. Das bedeutet auch, dass ich die höhere Trainingsfrequenz nutze, um noch mehr oder beziehungsweise um aufzusplitten. Ich trainiere montags Oberkörpertraining, dienstags Unterkörpertraining, Mittwoch habe ich Pause, dann mache ich donnerstags nur drückende Übung, dann freitags nur ziehende Übung und am Samstag Unterkörper und Arme. Den Trainingsplan habe ich mir zurechtgeschustert anhand der Anleitung des Elite Training Workbooks. Da gehe ich ja ganz tief in die Trainingsplangestaltung. Das heißt, wenn dich das Thema tiefer interessiert und du aufbauend auf der Fitnessfibel individuellere, speziellere Trainingspläne lernen möchtest, wie du dir diese erstellst, dann ist das Elite Training Workbook hier dein Freund. Der Rest bleibt gleich und diese Aufteilung dient nur, um das Volumen hochwertig gleichermaßen zu verteilen. Ich fokussiere mich selbstverständlich so gut fast ausschließlich nur auf Verbundübungen im Training. Ich achte ganz penibel darauf, dass ich jede Muskelgruppe 2-mal pro Woche trainiere. Ich trainiere in einem Wiederholungsbereich zwischen 8 bis roundabout 15 Wiederholungen, versuche mich sehr nah ans Muskelversagen zu pushen, um das irgendwie herauszufinden, wo wirklich meine Grenze liegt und ich arbeite mich Stück für Stück, Woche für Woche mit der doppelten Progression nach oben. Da ändert sich nichts dran, außer dass ich aktuell öfter trainiere, weil ich glaube, dass der einzige Weg ist, damit ich nochmal mehr Muskulatur aufbaue. Jetzt habe ich auch in letzter Zeit gute Update-Bilder von mir gepostet, wo ich dann doch schon bisschen nach mehr aussehe, weil ich auch mehr Kalorien esse und auch an Gewicht zunehme und jetzt langsam kippt das Ruder und ich sehe jetzt langsam wieder ein bisschen schwammiger aus, was aber vollkommen okay und normal ist, kommt oft die Frage auf, in letzter Zeit tatsächlich, ob ich noch immer Ganzkörpertraining trainieren würde. Habe ich ja jetzt so noch nicht gesagt. Nein, ich trainiere aktuell nicht Ganzkörpertraining, aber mein Körper, so wie er heute ist, ist das Resultat von 8,5 Jahren Ganzkörpertraining. Und so wie ich heute aussehe, oder die letzten Wochen und Monate aussehe, sehe ich dank des Ganzkörpertrainings aus. Und das ist ein extrem hohes Niveau, bilde ich mir zumindest immer noch ein. Ob es sich zeigen wird, ob ich daraus noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln kann, durch das mehr Volumen und des neuen Trainingsplans, wird sich nächstes Jahr September zeigen. Aber Status quo, ist das Fundament, verdanke ich meinem Körper zu 98% reinem Ganzkörpertraining. Das ist immer noch, nach wie vor, ein unfassbar guter Weg, um Muskulatur aufzubauen, beziehungsweise um eine Struktur zu finden, die sich sehr gut mit dem eigenen Leben vereinen und kombinieren lässt und um gleichzeitig wahnsinnig gute Fitnessfortschritte erzielen zu können. Sowohl hinsichtlich des Fettverlustes als auch hinsichtlich des Muskelaufbaus. Aktuell meine Ernährung ganz normal. Ich bin im Kalorienüberschuss. Ich versuche es nicht zu übertreiben. Ich versuche ungefähr 1 Kilo pro Monat zuzunehmen. Und das ist eine gute Geschwindigkeit, wo Fett dabei ist. Punkt. Aber auch eine gute Geschwindigkeit, wo ich zumindest erhoffen kann, dass auch Muskulatur dazukommt. Das wird sich zeigen. Das wird sich alles zeigen. Ich weiß es nicht. Ich versuche besten Wissens und Gewissen mein Training so zu gestalten, dass hier tatsächlich nochmal was passiert. Ich werde auch keine Welten mehr erwarten können. Ich kann jetzt keine 3 Kilo Muskulatur aufbauen. Das geht auch damit nicht mehr. Das ist durch die Nummer. Aber vielleicht nochmal 1 Kilo. Ein Kilo wäre was. Damit wäre ich schon zufrieden. Wenn nach einem Jahr richtig ackern in meiner Position 1 Kilogramm neue Muskelmasse dazu kämen würde, das wäre toll und das würde mir sicherlich gut stehen, wenn ich nächstes Jahr so hart diäte wie noch nie. Auch hier die Frage, wird sich eine Diät grundsätzlich was ändern? Werde ich auf einmal Kohlenhydrate streichen? Werde ich auf einmal Keto machen? Nein, natürlich nicht. Ich werde all diesen Unfug nicht machen und ich werde hoffentlich beweisen können, dass man mit ganz viel Kohlenhydraten super hardcore shredded und auf einen niedrigen Körperfettanteil kommen kann. Ist das in dem Maße gesund? Nein, ist es auch nicht mehr. Und ich werde mich kurzfristig in eine Zone begeben, die langfristig nicht gesund ist. Ja, Punkt. 100%. Extremer Leistungssport ist niemals gesund. Aber das ist das nicht, und das ist wichtig, dass du es bitte verstehst, das ist nicht, wofür ich mit meiner Arbeit einstehe. Das ist nicht, was wir predigen. Und das ist nicht, was ich 9 aus 10 Jahren im Krafttraining gelebt habe. Und das ist nicht, was ich die nächsten Jahrzehnte bis zum Ende meines Lebens in dieser Form leben werde. Das ist eine einmalige, kurze Sache, in der ich oder hinsichtlich der ich eine sehr hohe intrinsische Motivation habe, um noch einmal ein echtes Abenteuer zu bestreiten. Ob es sich lohnt oder nicht, das werden wir nächstes Jahr sehen. Aber ich will es einmal probiert haben. Denn Reue ist das Allerschlimmste und damit will ich nicht sterben. Also, ich hoffe, das konnte einige Fragen beantworten, beziehungsweise für ein bisschen Klarheit sorgen, damit du nicht verunsichert bist, beziehungsweise weißt, was grundsätzlich ansteht. Und auch die Diät nächstes Jahr gestalte ich ganz genauso, wie ich sie immer predige, wie wir sie lehren in der 90-Tages-Challenge. Einziger Unterschied, ich mache nicht eine 90-Tages-Challenge, ich mache 2. Weil es das einfach braucht. Es braucht 2-mal eine 90-Tages-Challenge. Einmal, um wieder auf ungefähr 9% Körperfettanteil zu kommen, also dieses immer mein Ziel jedes Jahr, unter 10% zu kommen. Da höre ich ja normalerweise auf, weil das super gut aussieht, weil ich mich damit sehr wohl fühle und weil es keinen Sinn ergibt, auch gesundheitlich noch tiefer zu gehen, sondern das ist ja ein schöner Sweet Spot aus Optik, Gesundheit und Leistungspotenzial. Darunter wird es dann langsam eklig. Und ich mache das im Grunde 2-mal. Punkt. End of story. Also, wenn du es einmal machen möchtest oder wenn du dabei sein möchtest, dann rate ich dir den 17.12. fett im Kalender zu markieren, denn dann beginnt die nächste Anmeldung für die nächste 90-Tages-Challenge auf www.90tage.de. Du kannst jetzt schon auf die Seite gehen, dich informieren und wenn du jetzt schon auf den Button Registrieren klickst, dann kommst du auf eine nächste Seite, es geht noch nicht, aber dort ist eine Voranmeldungsliste, dort kannst du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingeben und du bekommst dann kein Newsletter, kein Nichts, aber du bist dann vorregistriert und bekommst per E-Mail 15 Minuten bevor die offizielle Anmeldung beginnt, die E-Mail zugesendet, damit du dich registrieren kannst und du deinen Platz so gut wie sicher hast. Sprich, bevor der ganz große Ansturm kommt und bevor alle Plätze vergeben sind, bekommst du die E-Mail, hast 15 Minuten Zeit, dich anzumelden, bevor der große Ansturm kommt und dann sehen wir uns vielleicht schon gemeinsam in der nächsten 90-Tages-Challenge. Also, in diesem Sinne, bleib sportlich, bleib anabol und progressiv, genieß die Weihnachtstage, hau ordentlich rein und lass mich gerne wissen, was du über all das hier denkst. Entweder in einer Bewertung über iTunes, hoffentlich eine positive, oder gerne auch als Direktmessage auf Instagram. Also, in diesem Sinne, alles Gute dir, bis zur nächsten Woche. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.